Schönen guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr da seid. Wir machen weiter da, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Ihr erinnert euch, Beichte, Durchbruch zum Leben. Kann ein Christ noch sündigen? Das war unsere Ausgangsfrage vor 3 Wochen. Aufgrund einer Anregung aus dem Gemeindeforum. Wie ist das eigentlich? Wie gehen Christen denn eigentlich damit um, wenn sie schuldig werden? Da hatten wir diese Flipchart-Zeichnung auf der nächsten Seite, wo ich das nochmal erklärt habe, was Sünde so generell meint, nämlich Trennung von Gott, auf dem Weg weg von Gott in die ewige Verdammnis. Aber es gibt diesen Abzweig, diese Abzweigsmöglichkeit, nämlich mit Jesus Christus zu leben und anzufangen und sozusagen zurück nach Hause zum Vater im Himmel zu gehen. Also Sünde generell ist die Trennung von Gott. Dann gibt es das Zweite, und das macht es manchmal ein bisschen schwierig im Sprachgebrauch, Sünde als Tat des Christen, also desjenigen, der schon mit Gott lebt, aber dennoch immer mal wieder merkt, naja, so richtig, eins kommt mal so, das geht auch schon mal schief mit mir und mit Gott und mit meinen Mitmenschen. Und wie gehe ich jetzt eigentlich damit um? Also wer da auf der ganzen rechten Seite ist, wer also bewusster Christ ist und mit Jesus Christus leben will, für den ist diese Grundsatzfrage geklärt. Ich bin auf dem Heimweg sozusagen, ne? Ich bin auf dem Weg nach Hause, aber ich bin halt noch nicht im Himmel, sondern wir sind noch auf dieser Erde. Und auf dieser Erde gibt es schon die eine oder andere Schwierigkeit, schon noch einmal zu bestehen. Wie gehe ich dann damit um? Und das war unsere Ausgangsfrage. Und dann haben wir letzten Sonntag über das Thema Beichte schon angefangen. Und ich setze das heute dann fort. Jutta Reinhardt hat uns letzte Woche erzählt davon, wie sie das eigentlich macht oder wie sie das erlebt hat in ihrem Leben und hat da ein paar schöne Beispiele genannt, die fand ich sehr hilfreich. Und heute soll es mit dem Vortrag ein bisschen weitergehen, mit der Predigt weitergehen, aus diesem Buch hier, Gemeinsames Leben von Dietrich Bonhoeffer, ist ja eine bekannte Größe in Deutschland, im Dritten Reich gelebt, Widerstandskämpfer und dann auch gestorben. Und er hat vor seiner Zeit im Widerstand in einer kleinen Kommunität, in einem Predigerseminar in Finkenwalde gelebt und dort etliches geschrieben, wie das eigentlich gehen kann, wenn Christen zusammenleben und wie sie denn zusammenleben können. Und zum Thema Beichte muss ich einfach sagen, es ist immer noch das Beste, was ich kenne, hier in diesem Buch zu lesen. Kopien liegen noch draußen aus, für diejenigen, die letzte Woche keine bekommen haben. Ich lese mal eine Seite nur daraus vor. Da schreibt der Bonhoeffer: Bekennet einer dem anderen eure Sünden. Jakobus 5, Vers 16. Wer mit seinem Bösen allein bleibt, der bleibt ganz allein. Es kann sein, dass Christen trotz gemeinsamer Andacht, gemeinsamen Gebetes, trotz aller Gemeinschaft im Dienst allein gelassen bleiben, dass der letzte Durchbruch zur Gemeinschaft nicht erfolgt, weil sie zwar als Gläubige, als fromme Gemeinschaft miteinander haben, aber nicht als die Unfrommen, als die Sünder. Die fromme Gemeinschaft erlaubt es ja keinem, Sünder zu sein. Darum muss jeder seine Sünde vor sich selbst und vor der Gemeinschaft verbergen. Wir dürfen nicht Sünder sein. Unausdenkbar das Entsetzen vieler Christen, wenn auf einmal ein wirklicher Sünder unter die Frommen geraten wäre. Darum bleiben wir mit unserer Sünde allein in der Lüge und der Heuchelei. Denn wir sind nun einmal Sünder. Es ist aber die Gnade des Evangeliums, die für die Frommen so schwer zu begreifen ist, dass es uns in die Wahrheit stellt und sagt, du bist ein Sünder, ein großer, heilloser Sünder, und nun komm als dieser Sünder, der du bist, zu deinem Gott, der dich liebt. Er will dich so, wie du bist. Er will nicht irgendetwas von dir, ein Opfer, ein Werk, sondern er will allein dich. Gib mir, mein Sohn, dein Herz, Sprüche 23. Gott ist zu dir gekommen, um den Sünder selig zu machen. Freue dich, diese Botschaft ist Befreiung durch Wahrheit. Vor Gott kannst du dich nicht verbergen, vor ihm nützt die Maske nichts, die du vor dem Menschen trägst. Er will dich sehen, wie du bist, und er will dir gnädig sein. Du brauchst dich selbst und deinen Bruder nicht mehr zu belügen, als wärst du ohne Sünde. Du darfst ein Sünder sein. Danke Gott dafür, denn er liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Ein interessantes Zitat, das können wir mal ausblenden hier von Dietrich Bonhoeffer. Und ich denke, es ist eine Erfahrung, die viele Christen miteinander teilen. Dass gerade da, auch wo man mit Ernst Christ sein will, man diese Mauern und diese Masken aufrichtet voreinander, als wäre man schon in der heilen Welt, als wäre man schon im Himmel. Und die Wirklichkeit ist ja ganz anders, die sieht ja ganz anders aus. Und so beschreiben diese Worte Bonhoeffers, glaube ich, gerade da, wo Christen mit Ernst zusammen sein wollen, die Gemeinschaft solcher Leute. Ich finde, er trifft den Nagel ziemlich auf den Kopf, gerade auch was die Frommen angeht. Ich möchte euch nun einige oder vier Thesen aus Bonhoeffers Buch als Argument für die Ohrenbeichte, denn darum geht es ja, also das Gespräch unter zwei vertrauten Christen miteinander, die einander vielleicht oder voreinander ihre Sünden bekennen. Wenn dabei immer von den Brüdern, wie auch in dem Abschnitt schon die Rede war, die Rede ist dann nicht das schlicht und ergreifend daran, dass Bonhoeffer diesen Text für Männer geschrieben hat. Also es war eine Männerkommunität, in der er da gelebt hat. Deswegen sind die Frauen außen vor, aber echt, ihr subsumiert das. Ne? Also ihr kriegt das schon hin. Die Frauen sind natürlich immer mit eingeschlossen bei den ganzen Zitaten von Bonhoeffer. Schauen wir uns das mal an. Nächste Folie, genau. Diese vier kurzen Punkte. Beichte, Durchbruch zur Gemeinschaft. Bonhoeffer schreibt, Sünde will mit dem Menschen alleine bleiben. Kennt ihr das auch? Dass wenn mal so richtig was schief gegangen ist, dann will man das erstmal vor sich selbst vielleicht verbergen, nicht wahrhaben, schon gar nicht vor den anderen und schon gar nicht vor denen, die auch mit einem vielleicht Christ sind, auf frommen Wege unterwegs sind. Man verbirgt das dann. Und er sagt, das entzieht einen der Gemeinschaft, ohne dass man es merkt. Also so nach dem Motto, wenn ich irgendwie eine Leiche im Keller habe, dann muss ich natürlich zusehen, dass die keiner mitkriegt. Ne? Immer schön einen Deckel drauf haben. Die Amerikaner sprechen in diesem Fall immer von verlorener Integrität. Bill Heibels zum Beispiel tut das in seinen Büchern. Er sagt, Sünde, die im Geheimen bleibt, also die nicht irgendwo vor Gott bekannt ist, die entzieht einen ganz unmerklich der Gemeinschaft. Sie schreiben davon, wenn du im Geheimen ein Geizkragen bist, ne? Stell dir mal vor, ihr seid natürlich alle keine Geizkragen, weiß ich ja. Ne? So. Aber wenn du irgendwie im Geheimen so ein Geizkragen bist, dann brauchst du dich eigentlich nicht darüber zu wundern, wenn bei der nächsten Debatte in der Gemeinde zum Beispiel über irgendein Spendenprojekt oder irgendwie solche Geschichten, da in dir plötzlich sowas hochkommt, ne? Und du denkst, oh ja, ne, ich darf hier nichts sagen, ne? die sind so gebefreut, aber eigentlich will ich nicht. Ne? Da merkst du, da macht das was mit dir. Und Bonhoeffer und die anderen sagen, bekenne das doch vor Gott, dann wirst du frei. Oder wenn du im Geheimen ein alter Schürzenjäger bist und jeden Rock hinterher siehst, ja, glaubst du denn, du könntest der nächsten Generation etwas von Keuschheit erzählen und von wahrer Liebe wartet? Auch das macht was mit dir. Und so könnte man die Beispiele endlos fortsetzen. Die Dinge, die wir so im Geheimen nicht auf der Reihe haben oder nicht klar formulieren können, die machen was mit uns. Die beeinflussen unsere Entscheidung, die beeinflussen unser Leben. Deswegen ein paar Schlagworte Bonhoeffers zu diesem Thema. Durchbruch zur Gemeinschaft. Sünde will alleine bleiben, aber wenn du das vor Gott und vielleicht auch vor einem Menschen bekannt hast, dann kommst du neu in die Gemeinschaft zurück. Unausgesprochenes, schreibt er zum Beispiel, vergiftet das Wesen des Menschen. Es ist ein harter Kampf, bis die Sünde im Geständnis über die Lippen kommt. Also für sich selber das zu formulieren, ist ja nochmal, kann man ja, glaube ich, ganz gut. Aber jemand anders dann auch anzuvertrauen, da merkt man, wie schwierig das wird. Sündenbekenntnis aber befreit von aller Selbstrechtfertigung. Das heißt doch mit anderen Worten, wenn ich das Genannte ist das Gebannte, sagt man auch. Das, was man mal formuliert hat, das, was man mal bekannt hat, da kann man wieder sagen, da, ich bin da wieder. Ne? Also so mache ich das zum Beispiel mit meinem Beichtvater. Es sind immer die selben Knackpunkte. Eigentlich müsste der Jan sagen, ey, nach 11 Jahren solltest du mal langsam. Ne? Aber es sind oft dieselben Punkte. Das Genannte ist das Gebannte. Bonhoeffer schreibt, gehe ich zum Bruder, so gehe ich zu Gott. Weil ich das vor einem Menschen einmal ausgesprochen habe, kann ich sagen, lieber Gott, da ist ein Zeuge, der war dabei, ich habe es dir gesagt. Ich muss da nicht wieder von vorn anfangen. Sünde trennt von der Gemeinschaft, bekannte Sünde schafft Gemeinschaft. Indem ich einem Bruder begegne, begegne ich der ganzen Gemeinde. Ich muss es also nicht euch allen sagen, Edge, ihr kriegt nicht zu hören, was ich dem Jan erzähle. Es geht euch nichts an. Aber indem ich zu meinem Bruder gehen kann, es ablegen, loswerden kann, bin ich auch wieder frei für euch. So ist das in der Gemeinschaft von Gläubigen. B. Die Beichte, Durchbruch zum Kreuz. Die Bibel beschreibt, die Wurzel aller Sünde ist der Hochmut und das Misstrauen gegen Gott. Der Mensch will gerade in seinem Bösen sein wie Gott, schreibt Bonhoeffer in diesem Artikel. Sollte Gott gesagt haben, und ihr werdet sein wie Gott. Es ist das alte Spielchen, ne? Hab ich lange nochmal rausgeholt, aber. Die hatten wir ja letzte Woche überall versteckt. Ne? Es ist das alte Spielchen der alten Schlange, des Teufels. So wird sie ja beschrieben in der Bibel. Der Teufel will uns von Gott wegbringen, auch wenn du mit Jesus lebst. Der hat kein Interesse daran, dass du ein glückliches Leben mit Jesus führst. Er will dich wegbringen. Und dann kommt dieser Einflüsterer um die Ecke und sagt, sollte das Gott wirklich so ernst gemeint haben, wie du das immer so denkst und lebst? Ist das wirklich so gemeint? Kann man das wirklich so sagen? Steht das wirklich in der Bibel? Will Gott dir das alles gönnen im Leben? Er stellt alles in Frage. Und diese Fragen kennen wir doch, oder? Ich kenne die jedenfalls aus meinem Leben. Und ich werde davon nur befreit, wenn ich mich von dem hier bewusst trenne. Du kannst mir mal. Wenn ich bewusst mich von dem trenne, dann werde ich das auch los. Und dazu ist die Beichte kein Muss, kein Zwang, kein Gesetz, die Seelsorge, sondern sie ist ein Angebot. Also ich will euch hier heute Morgen und in den letzten zwei Wochen nichts überstülpen, was nicht zu euch passt oder nicht zu euch gehört. Aber es ist einfach gut, das zu tun. Jutta hat das so schön letzte Woche erklärt, wie man frei werden kann. Aber Beichte ist deswegen auch, weil man dann eben an die Knackpunkte seines Lebens kommt, tiefe Demütigung auch, wenn man es vor einem Menschen einmal aussprechen soll. Sie tut schon ein bisschen weh, das kann man nicht leugnen. Sie macht gering, schreibt Bonhoeffer, schlägt allen Hochmut nieder, ist eine kaum zu ertragene Schmach. Aber im Bekenntnis stirbt der alte Mensch. Das Genannte ist das Gebannte. Das Ungenannte und Geheime ist wie eine nicht diagnostizierte Krebserkrankung. Und ihr wisst alle, was die macht. Die metastasiert fröhlich vor sich hin. Und plötzlich hast du Probleme an Ecken und Kanten, die du vorher nicht hattest. Martin Luther, der Reformator, der in diesem Jahr so gefeiert wird, der hat wirklich ein paar gute Sachen geschrieben. Zum Beispiel beschreibt er, wie evangelische Beichte eigentlich funktioniert, welche Schritte dazu nötig sind. 4 Punkte nennt er da. Die Sündenerkenntnis, die Reue, das Bekenntnis und die Umkehr. 4 Schritte evangelischer Beichte. Und jetzt kannst du dir mal überlegen, wir machen das mal exemplarisch durch. Was passiert, wenn einer dieser Schritte fehlt bei dem Bekenntnis vor Gott? Ich kenne viele, die haben durchaus ein Sündenbewusstsein. Die wissen ganz genau, dass das, was sie sagen und tun, eigentlich nicht richtig ist, dass es sogar richtig falsch ist und dass es auch Schuld ist vor Gott und Menschen. Aber sie bereuen es nicht. Sie machen doch alle. Passiert doch mal. Und wenn du mit solchen Menschen sprichst, dann sagen sie, ja, ich weiß, es war irgendwie ein Fehler, war nicht so gut, ne? Aber wenn du dann erwartest von ihnen, dass sie sagen, jetzt bekenn das doch mal, sag doch mal, das war Mist. Nee, das kriegen sie nicht über die Lippen. Da merkst du, dass sie bereuen es nicht. Ja, der Ehebrecher, der mir im Gespräch mit Gott sagt, Gott will doch, dass ich glücklich bin. Jetzt im Ehebruch bin ich zum allerersten Mal seit langer Zeit wieder richtig glücklich. Das muss der liebe Gott doch wollen. Ja, hast du den Schuss nicht gehört, frage ich mich dann immer. Glück kann man doch nicht auf dem Unglück anderer aufbauen. Besitz kann man nicht durch Diebstahl erwerben. Und so weiter und so weiter. Es geht nicht. Es ist und bleibt Unrecht. Was soll der liebe Gott mit dir anfangen, wenn du sagst, na ja, es war nicht so ganz richtig, war ein bisschen falsch, ne? Jetzt wird es wohl so weitergehen. wenn du nicht umkehrst. Der zweite Punkt, Sündenerkenntnis, haben manche schon, die wissen, dass es falsch ist. Und manche bereuen auch ihr Tun. Oh, ja, es tut ihnen auch leid. Aber sie sind zu stolz, es zu bekennen. Es tut ihnen schon vor Gott weh, geschweige denn vor Menschen. Sie beißen sich eher die Zunge ab, als dass sie etwas zugeben und sagen, es war falsch. Ich habe falsch gehandelt und geredet. Ich bin schuldig geworden. Denkt nur an David in der Bibel. Was hat es den gekostet, das auszusprechen vor dem Propheten Nathan, zu sagen, du hast recht? Und wie hat er das verarbeitet im Psalm 32 und Psalm 51, in dem Bußpsalm? Aber was soll der liebe Gott denn machen mit dir? Wenn du zwar weißt, dass es falsch ist, wenn es dir auch leid tut, aber du sagst, ich will nicht. Es wird wohl so weitergehen mit dir. Der dritte Punkt, ich habe Leute gesehen und gehört, die wissen, dass es falsch ist. Sie haben die Sündenerkenntnis, sie bereuen die Sache und sie können sie sogar benennen und bekennen. Und ich gehöre wohl selber auch dazu. Ich kann das gut. Aber ich ändere nichts. Ich bleibe dabei. Ich sage dem lieben Gott, naja, musst du wohl klarkommen mit mir. Was soll der liebe Gott mit mir machen? Es wird wohl so weitergehen, wenn ich nicht bereit bin, auch Schritte der Umkehr zu tun, auch Dinge wirklich zu verändern. Dann sitze ich nächste Woche wieder an derselben Stelle da und bekenne und bereue, aber es ändert sich nichts. Bonhoeffer schreibt, Jesus schämte sich nicht, sich zu erniedrigen. Er ging für dich und mich wirklich durch den Dreck. Er ließ sich verspotten und schlagen und sogar töten. Und das Abendmahl ist dafür das Zeichen. Das sind ja nur Kelch und Brot, die wir hier heute austeilen. Aber es ist das Zeichen für das, was Jesus getan hat für jeden von uns. Und er hat dafür alles auf sich genommen. Er hat nicht nur gesagt, wir spielen hier mal so ein bisschen. Wir machen mal so ein göttliches Schauspiel, wie du ein bisschen besser werden kannst. Sondern er sagt, ich gebe mein Leben für dich und deinen Dreck hin. Und ich rede nicht nur, ich tue es. Und er hat es getan. In der Beichte, so Bonhoeffer, stirbt die Sünde öffentlich. Der alte Mensch stirbt. Und neues Leben ist möglich. C. Beichte, Durchbruch zum neuen Leben. Siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. 2. Korinther 5, Vers 17. Beichte ist Nachfolge, das Alte hinter sich zu lassen und ein neues Leben wie ein Jünger mit Jesus zu führen. Beichte ist der erste Schritt, die Sünde auch zu lassen. Also wenn ich das bei meinem Jan, ihr erinnert euch, ne, immer mache, oder wenn ich das mache, dann fragt er mich beim nächsten Mal, und? Wie dann? Schon wieder. Okay. Aber ich kann dran arbeiten. Wenn ich es nicht benenne und nicht bekenne, dann bleibt es immer dabei. Dann fragt mich auch keiner, als ja keiner weiß. Aber wenn ich das einmal ausgesprochen habe, auch vor einem Menschen, was mein Leben wirklich schwierig macht, dann wird er mich fragen in liebevoller Art und Weise, und wie ist das? Beichte erneuert die Tauffreude, schreibt Bonhoeffer. Des Abends lang währt das Weinen, aber des Morgens ist Freude die Fülle, Psalm 30, Vers 6. Es einmal auszusprechen, sagt, oh, ich habe es geschafft, es mal zu sagen, wer ich wirklich bin. Viertens und D, und schon letztens für diese vier Punkte, Beichte ist Durchbruch zur Gewissheit. Viele von uns beichten, bekennen im Geheimen, im persönlichen, stillen Gebet vor Gott. Und das ist für den Alltagsgebrauch auch sicher völlig okay. Wie gesagt, lasst euch hier nichts von mir überstülpen. Ich will hier niemanden irgendwie bedrängen. Das ist ein Angebot, mehr nicht. Im Alltagsgebrauch reicht das sicherlich auch. Aber wenn du an Punkte kommst, wo du merkst, da hänge ich immer wieder, es bleibt immer wieder bei diesen selben Dingen, da ist es einfach hilfreich, mit einem Seelsorger einmal darüber zu sprechen. Denn das Beichten öffnet in die Wirklichkeit hinein. Wenn nämlich das Beichten im Geheimen zur Ausrede wird, weil man eigentlich nichts ändern will, siehe Karl Alfred, wenn er zwar bereut und bereut und auch bekennt, aber nächste Woche wieder den gleichen Mist wieder macht, ja, was soll das dann bringen? Da muss man irgendwie zu anderen Mitteln greifen, oder? Wenn die Beichte im Geheimen zur Ausrede wird, weil man eigentlich nichts ändern will, dann kann die Ohrenbeichte eine heilsame Erfahrung werden. Denn die Erfahrung haben schon manche Christenmenschen gemacht, siehe Jutta Reinhardt letzte Woche, sie beichten im Geheimen oder sie merken irgendwas, aber sie werden es nicht los. Denkt an dieses Beispiel von der Sauberkeit, ne, wo sie sich gedacht hat, das kann doch wohl nicht wahr sein, ich und immer, ne, putzen, verrückt. Sie dann rausgefunden hat, woran es lag, dann frei wurde. Wir werden unsere Sünde los, wir werden unsere Probleme los, wenn wir das tun. Denn sonst bleiben wir in Gewissensbissen stecken, in Selbstbetrug, in Selbstvergebungsversuchen und sind von Rückfällen nur aus unserem Weg nur so gepflastert. Und die Kraftlosigkeit im Gehorsam und im Glauben machen sich in unserem Leben breit, so Bonhoeffer. Gott schenkt uns Gewissheit durch den Bruder, denn er kennt die Nacht der heimlichen Sünde. Er ist Sünder wie wir, der Bruder zerreißt den Kreis der Selbsttäuschung. Das finde ich einen ganz köstlichen Satz. Ich lese das deswegen nochmal vor. Gott schenkt uns Gewissheit durch den Bruder, denn er kennt die Nacht der Sünde, der heimlichen Sünde. Er ist Sünder wie wir, der Bruder zerreißt den Kreis der Selbsttäuschung. Ich glaube doch mal nur nicht, wenn ihr zu mir kommt und mir irgendwas erzählt als Pastor, dass ich nicht wüsste, wie das ist. Ich weiß das. Die geheimen Geheimnisse, die so geheim sind, dass ich sie selbst schon nicht mehr weiß. Der Bruder zerreißt die Nacht der heimlichen Sünde. Ist das nicht köstlich? Die Sünde, schreibt Bonhoeffer, kommt doch sowieso ans Licht, spätestens am Tage des Gerichts. Das ist doch besser, sich schon hier zu bekennen und den Zuspruch der Vergebung zu empfangen. Deswegen ein paar praktische Tipps von Bonhoeffer. Um Gewissheit zu empfangen, soll man konkret beichten, also nicht um den heißen Brei herumreden, sondern sagen, ich hab's getan, ich hab's gesagt. Und das Interessante ist dabei, dass man dann sagen muss, ich hab's gesagt. Oft ist ja unsere Erwartung an andere, dass sie dann sagen, du sollst es sagen. Das ist so einfach, ne? Von dem anderen zu erwarten, dass er es ausspricht und sagt, was schiefgegangen ist. Und dann zu sagen, ja, der sagt es ja auch nicht. Dann muss ich das ja auch nicht sagen. Sondern nicht um den heißen Brei herum sagen und sagen, ich habe es gesagt oder getan. Beichte ist dabei kein Gesetz, sondern göttliche Hilfe für den Sünder oder für den, der schuldig geworden ist. Es geht nicht um ein ängstliches, neurotisches Suchen nach der Sünde, wie es das in Christenkreisen auch gibt. Davor will ich eindringlich warnen. Sondern es geht um Befreiung vom Bewussten. Martin Luther, ihr erinnert euch, war ja auch so ein bisschen crazy drauf. Der war ja so ein Verrückter, bevor er da durchgebrochen ist zur Gnade Gottes. Wisst ihr, wie der das mit der Beichte gemacht hat? Der hat stundenlang gebeichtet. Was muss der seinem Beichtvater auf den Keks gegangen sein? Und dann ist er von der Beichte aufgestanden, ist in sein Zimmerchen zurückgegangen und auf dem Weg dahin fiel ihm ein, was er noch vergessen hatte und er rannte zurück und wollte wieder neu beichten. Was für eine Qual, was für eine Qual. So ist es nicht gemeint. Es geht beim Beichten nicht um irgendein Werk. Es geht nicht darum, dass wir sozusagen am Ende sagen, guck mal hier, ich habe gebeichtet, ich stehe mit sauberer Weste vor dir. Sondern es geht darum, frei zu werden für den Glauben, für die Gnade. Erst als Luther begriffen hat, dass die Gnade Gottes ja viel größer ist als alles, was er je getan hat, da hat er mit der Selbstkasteiung aufgehört. Im Mittelalter war das ja beliebt mit der Selbstkasteiung, ihr erkennt das, ne? Also es war ja so, dass die Leute sich teilweise mit Geißeln geschlagen haben, um sich selbst zu bestrafen. Da haben sie Dornen und Steine reingemacht und sich verrückt. Und sie wurden ihre Schuld doch nicht los. Wer die Gnade nicht hat, der braucht auch nicht zu beichten. Das nützt nämlich nichts. Es geht also nicht um die Frage, da muss doch was sein, um ein Forschen, ein Wühlen im Dunkeln, sondern es geht um das, was uns klar bewusst von Gott gezeigt wird und uns davon zu lösen und zu sagen, Teufel, du kannst uns mal. Mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Jutta hat das schon gesagt, 10 Gebote sind dabei als Beispiel eine große Hilfe. Lies die mal durch und du wirst auf eine Menge Ideen kommen, was du Gott vielleicht sagen könntest. Dann schreibt Bonhoeffer, wichtig, jeder Christ, aber nur ein Christ kann Beichtvater sein oder Beichtmutter. Ne? Also beichten kann man nur beim Christen, kann der Christ nur beim Christen. Und nicht woanders. Wer unter dem Kreuz Jesu lebt, dem ist keine Sünde mehr fremd. Allein der Bruder unterm Kreuz kann meine Beichte abhören. Nicht Lebenserfahrung oder psychologische Begabung, sondern Kreuzeserfahrung macht zum Beichthörer. Wer das selber durchgemacht hat, dass er seine Schuld bekannt hat vor Gott, der kann auch anderen zum Beichthörer werden. Wer das nicht hat, der kann das auch nicht. Kreuzeserfahrung weiß, was Sünde ist und was Heil macht. Dann schreibt er so einen schönen Satz, der von heute sein könnte. Vor dem Psychologen darf ich nur krank sein. Vor dem Bruder darf ich Sünder sein. Das ist ein Spitzensatz. Vor dem Psychologen darf ich nur krank sein. Vor dem Bruder darf ich Sünder sein. Das ist wirklich klasse. 2 Gefahren nennt Bonhoeffer. Einer kann schlecht Beichthörer aller sein, schreibt er. Also das, wenn ihr jetzt alle nur zu mir kämt, ne, dann wäre mein Kalender voll und das wäre nicht gut. Außerdem, das würde zu Überlastung führen. Außerdem würde dann die Beichte zur leeren Handlung werden und ein Machtmissbrauch. Wenn einer alles weiß, ganz schlecht, ganz schlecht. Geht zu Vertrauten, macht das untereinander. Das könnt ihr. Und dann die 2. Gefahr, Beichte als frommes Werk zu verstehen, da wird dann die Beichte, schreibt ja, zu wollüstigem Geschwätz. Also wenn man etwas tut, damit man Gott sozusagen befriedigt, dann sucht man, wühlt man ja geradezu, ne, um irgendwas zu sagen, damit man sagen kann, ich habe es ja gemacht. Ne. Da wird sie zu wollüstigem Geschwätz. Die Beichte als frommes Werk ist ein Gedanke des Teufels. Sie ist allein das Angebot der Gnade. Sie heißt Beichte als Verheißung zum Leben. Vergebung ist das einzige Ziel. Und als solche, die das wissen, feiern wir als Gemeinde Monat für Monat das Abendmahl miteinander. Als Zeichen für diese Versöhnung. Ich will euch das heute Morgen noch einmal so bewusst machen. Ihr kommt nicht als die Perfekten. Keiner von uns ist super sauber und rein hier heute Morgen angekommen. Es sei denn, ihr habt euch, nicht mal die Dusche reicht. Wir kommen als Beladene aus unserer Woche. Ich weiß nicht, was ihr diese Woche alles erlebt habt, was mit euch gegangen ist, was euch an guten oder auch an bösen Gedanken durch den Kopf gegangen ist und welche Worte ihr gewählt habt und was ihr getan habt. Aber wir kommen als solche echt aus dem echten Leben in den echten Gottesdienst vor Jesus Christus. Und als solche dürfen wir kommen. Und nur als solche kommen wir. Und dafür hat er uns das Abendmahl geschenkt, hat er seinen Jüngern das Abendmahl geschenkt. Alle, die das noch nicht so richtig klar haben mit Jesus, für die ist das Abendmahl eigentlich so nicht gedacht. Ich will das mal so in aller Offenheit sagen. Weil dann nimmst du zwar den Kelch und das Brot, aber du weißt eigentlich nicht, was es bedeutet. Aber die Leute, die das mal ausgesprochen haben, Jesus Christus, ich bin ein schuldiger, sündiger Mensch, ich gehöre nun dir, die wissen, was es bedeutet, dass Jesus sein Leben für sie gelassen hat. Deswegen sagen wir bei der Abendmahlsfeier, ich sage es jetzt nochmal immer, wer das nicht klar hat, der lass doch bitte Brot und Kelch an sich vorübergehen. Ist in Ordnung, sei einfach dabei, überleg, was du mit Gott machen willst. Das Abendmahl ist ein Fest für versöhnte Sünder. Versöhnt mit Gott und Menschen. Wir kommen nicht als Perfekte, sondern als Sünder. Wir sind nicht würdig, an den Tisch des Herrn zu treten. Aber Jesus Christus spricht uns in seiner vergebenen Liebe seine Würde zu. Nicht unsere, seine Würde spricht er uns zu. Und deshalb, auch das will ich betonen, braucht sich kein Christ vor dem Abendmahl zu fürchten. Selbst dann nicht, wenn du sagst, naja, das sind noch so viele Punkte. Die müsste ich eigentlich alle noch klären, bevor ich heute an den Tisch des Herrn gehe. Wenn das deine echte Überzeugung ist, dann mach's, dann tu's aber auch. Aber ansonsten komm als der, der du bist. Denn nächste Woche wird's nicht besser. Komm als der, der du bist. Als einer, der sagt, ich bin ein Sünder, der gern fürs Lösegeld frei wäre. So komme ich zum Abendmahl. Deswegen fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst vor Jesus. Sondern lass seine Liebe in dein Herz strömen. Die Alten konnten Lieder darüber dichten, wie die Jungen auch. Ich habe ein altes Lied gesucht, ein altes Abendmahlslied. So wie ich bin, komme ich zu dir. Wir können es schon mal einblenden. Herr, dein Erbarmen gilt auch mir. Du lösest mich aus Schuld und Tod. So komme ich, mein Herr und Gott. So wie ich bin, dein Ruf mir gilt. Du bist, der meinen Hunger stillt. Denn du, Herr, bist das Lebensbrot. So komme ich, mein Herr und Gott. Immer dieser Satz, so komme ich. Komm so, wie du bist. Jesus wartet auf dich und dein Leben.